SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo und direkt eine kurze Vorwarnung. Es wird heute nämlich ein bisschen tech-lastig. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, über einen TikTok-Trend, über Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und über Startups aus Baden-Württemberg. Aber keine Sorge, wir bleiben natürlich lebensnah und unterhaltsam. Deswegen jetzt der Reihe nach. Google hat seinen KI-Chatbot Bard jetzt auch in Europa veröffentlicht. Der eine oder die andere hat ja vielleicht schon mal den Konkurrenten ChatGPT für die Arbeit genutzt. Das kann extrem hilfreich sein. Es gibt aber auch einiges zu beachten und wir erklären, was möglich ist und was nicht. Dann bringt der TikTok-Trend BookTok, Buchhandlungen, jede Menge neue junge Kundschaft. Vor allem 16- bis 19-Jährige geben nämlich immer mehr für Bücher aus und das verändert die Arbeit in den Buchläden. Außerdem posiert Meta-Chef Mark Zuckerberg auf Instagram oben ohne. Dafür kriegt er unseren satirischen Brief der Woche und wir legen gleich los mit dem Blick auf die Startup-Landschaft in Baden-Württemberg. Denn in einem neuen Ranking sind zwei Städte von hier unter den Top 5 Gründungsstandorten in Deutschland. Wir haben uns in einem Startup erklären lassen, was das Besondere hier ist. Also am Ende doch eine ganz gute Mischung, oder? Und damit herzlich willkommen hier bei SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Karlsruhe oder Heidelberg? Wer ein Startup gründen möchte, der hat hier besonders gute Chancen. Das zeigt die aktuelle Auswertung des Startup-Bundesverbands. Neben den Großstädten Berlin und München liegen eben diese beiden Uni-Standorte unter den Top 5 der Städte, wo gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Startups gegründet werden. Warum ausgerechnet die Unis so ausschlaggebend für Neugründungen sind, das hat Wolfgang Brauer nachgefragt.
Sie sind so flach wie ein Handgepäckskoffer, knallorange, haben 6 kleine Räder, aber sie erbringen Höchstleistungen. Ameisenroboter, die tonnenschwere Maschinen bewegen können. Entwickelt hat sie Maschinenbauer Maximilian Hochstein und das Team des Karlsruher Startups Formic, eine Ausgründung des Produktionstechnischen Instituts des KIT.
Und da kam dann die Idee auch zustande, dass solche Produktionsanlagen oft nur sehr, sehr schwer zu transportieren sind. Wir haben uns dann zusammengesteckt und so ist dann daraus Formic entstanden.
Formic, der Name des Startups, ist angelehnt an den lateinischen Namen für Ameise. Wenn bis zu 15 Roboter im Schwarm zusammenarbeiten, können sie gemeinsam sogar bis zu 37,5 Tonnen transportieren. Vor knapp 4 Jahren hatten Maximilian Hochstein und sein Kollege Benedikt Klee die Idee für die kleinen Transportroboter.
Wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo wir die Dinger auch vermarkten können. Wir sind in Verhandlungen mit Kunden.
Dabei wollte Maximilian Hochstein eigentlich gar kein Unternehmer werden. Während seines Studiums war das Ziel, bei einer mittelständischen Firma angestellt zu sein. Aber dann kam er in Kontakt mit der Existenzgründerberatung am KIT.
Wenn man sowas machen will, ist es die Gründerschmiede. Da kann man auf jeden Fall hingehen und kann mal nachfragen. Die unterstützen da auch ganz gerne und unterstützen einen auch dabei, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Und dabei haben wir auch die Werkstätten nutzen dürfen von der Uni. Wir durften die Büros nutzen von der Uni und dürfen sie weiterhin nutzen. Und das hat uns einfach einen riesen Vorteil gebracht.
Hochschulen mit eigenen Gründerzentren, sowie in Karlsruhe oder in Heidelberg, spielen genau deswegen eine zentrale Rolle, wenn es um die Gründung von Startups geht, weiß Julia Piechotta, Sprecherin des Startup-Verbandes Baden-Württemberg.
Gerade was das Thema Forschung angeht, bieten Universitäten natürlich tolle Möglichkeiten, um hier super neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Also das heißt, wir haben hier eine tolle Spielfläche für Innovationen, neue Ideen, frischer Wind. Das ist ganz dringend notwendig, um die Gründerszene voranzubringen.
Hinzu kommt, wenn Startups sich zunächst an der Uni ansiedeln können, spart das auch Kosten. Denn Existenzgründer müssen ständig Geldgeber suchen.
Das ist nämlich das ganz große Thema. Wie können wir unsere Miete bezahlen, während wir hier unseren Spaß haben und experimentieren?
Auch für Formic hat die Unterstützung durch das KIT eine zentrale Rolle gespielt, erzählt Gründer Maximilian Hochstein.
Ohne das KIT, muss ich gestehen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht und ich hätte mich auch nicht getraut.
Aus seinen Erfahrungen hat der 40-Jährige gelernt und will jüngere Studierende deswegen ermutigen.
Wenn man die Möglichkeit hat, aus der Uni raus eine Firma zu gründen und eine gute Idee hat, die Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Also wenn ihr es machen wollt, dann macht's.
Ja, gute Startbedingungen für Startups in Karlsruhe und Heidelberg. Wie das kommt, hat Wolfgang Brauer berichtet. Psst! Haben Sie schon mal ChatGPT für die Arbeit ausprobiert? Also von der künstlichen Intelligenz mal eine schnelle Mail formulieren lassen, einen Text redigieren oder ja Vorlagen für eine Präsentation erstellt? Solche KI-Chatbots, die werden für die Arbeitswelt immer interessanter. Diese Woche ist neben ChatGPT bzw. Microsofts Bing Copilot auch Googles Bard in Europa gestartet und erste Studien deuten an, dass Beschäftigte KI immer häufiger nutzen. das zum Teil aber ohne es ihren Vorgesetzten zu verraten. Dabei muss man aber vorsichtig sein. Datenschutz, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, es ist nämlich nicht alles erlaubt. Wir sprechen drüber mit Roman Fessler, Autor eines Ratgebers zu ChatGPT im Beruf und Berater für KI in Unternehmen. Herr Fessler, welche Aufgabe haben Sie denn zuletzt mit Hilfe eines KI-Chatbots gelöst?
Die letzte Aufgabe, die ich gelöst habe, war eine Einleitung für die zweite Auflage meines Buches, das Sie freundlicherweise erwähnt haben, vorzuformulieren. Und dann nütze ich zum Beispiel ChatGPT dafür, meinen Schreibstil zu analysieren, aufgrund meines bisherigen Schreibstils dann zum Beispiel eine neue Einleitung formulieren zu lassen. Da gehe ich dann nachher drüber, ändere die eine oder andere Formulierung, den Satzaufbau, und dann bin ich in der Regel schneller, als wenn ich sozusagen von vorne beginnen würde.
Jetzt ist es natürlich Ihr eigener Text. Wenn ich als Beschäftigter in einem Unternehmen arbeite, dann arbeite ich ja ganz häufig auch mit sensiblen Kunden- oder Unternehmensdaten. Gibt es da nicht Grenzen?
Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Datenschutz ist immer ein wichtiges Thema. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich hier schon ein bisschen abzusichern. Zum einen ist der große EU-AI-Act in der letzten Gesetzgebungsphase, wird allerdings vermutlich noch ein Jahr dauern, bis hier die konkreten Regeln sind. Zum anderen hat natürlich jeder Unternehmer, jedes Unternehmen die Möglichkeit, eigene Regeln aufzustellen, was denn meine Mitarbeiter bei der Verwendung von ChatGPT zum Beispiel jetzt eingeben dürfen und was sie nicht eingeben dürfen. Da haben wir mal eine Möglichkeit, das Ganze zu regulieren. Und dann haben wir natürlich die Eigenverantwortung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es darum geht, zu sensibilisieren und sich selber auch klar zu sein in der Selbstreflexion, welche Daten gebe ich denn jetzt in diesen Chatbot ein, wohlwissend, das im Hintergrund natürlich die große Cloud ist und damit unter dann sensible Daten, persönliche Informationen oder Kundendaten dann auch verwendet werden.
Jetzt sind ja viele Unternehmen noch gar nicht so weit, solche Regeln, die Sie ansprechen, geschrieben zu haben. Was kann denn passieren, wenn ich als Beschäftigter jetzt völlig daneben hau und ein Dokument tatsächlich bei ChatGPT oder Google eingebe, was dann im schlimmsten Fall auf irgendwelchen Servern in den USA landet?
Ja, Sie haben sie angesprochen. Im schlimmsten Fall würde das irgendwo auf irgendwelchen Servern landen. Die Frage ist, wie wird es dann in weiterer Folge verwendet und wo kommt das dann wieder zum Vorschein? Also sensible Daten, Kundendaten, die sind immer mit Vorsicht zu behandeln. Und da würde ich auch nie etwas in ChatGPT oder irgendwelche andere Sprachmodelle oder überhaupt im Internet eingeben, sondern das Ganze anonymisiert immer eingeben.
Was sind denn mögliche andere Routineaufgaben, wo Sie der Meinung sind, dafür könnten Beschäftigte so ein KI-Chatbot im Arbeitsalltag nutzen?
Sie haben vorhin ja schon in der Einleitung einige Punkte angewendet. Wenn ich im Büro, im Backoffice irgendwo arbeite, E-Mails zu schreiben, hier standardisierte E-Mails-Vorlagen zu erstellen, generelle Textverarbeitung, PowerPoint-Präsentationen und was jetzt auch ganz neu ist, seit einigen Wochen die Verwendung von ChatGPT in Kombination mit der Internetrecherche. Da gibt es natürlich enorme Möglichkeiten, insbesondere wenn ich die Plugins verwende. Plugins sind ja sozusagen die Apps im ChatGPT Plugin Store. Und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Da kann ich zum Beispiel über ein Plugin in der ChatGPT-Eingabeleiste ein PDF hochladen. Das kann bis zu 300 Seiten haben. Und ich kann jetzt über ChatGPT mit diesem 300-seitigen PDF in Kommunikation treten. Ich kann fragen, welche Punkte zu diesem Thema denn in irgendwelchen Kapiteln aufscheinen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, die enorm sind, wenn es um die Verwendung von Plugins geht.
Über Aspekte wie Urheberrecht haben wir gerade schon gesprochen. Wenn mir ChatGPT jetzt einen Text ausgibt, kann ich den denn einfach so verwenden? Viele Unternehmen prüfen ja derzeit gerade noch, ob es da möglicherweise umgekehrt Probleme bei der Nutzung mit dem Urheberrecht gibt. Und mit den Fakten liegen die diversen KIs ja auch häufig noch ziemlich daneben.
Ja, da geistern ja immer wieder Horrormeldungen durch die Medien. Ich glaube, letzte Woche gab es wieder eine Verurteilung eines Rechtsanwalts in den USA, weil er irgendwelche Präzedenzfälle angeführt hat, die ChatGPT erfunden haben soll. Das spricht mal vom Halluzinieren von solchen Sprachmodellen. Das wird es auch immer wieder geben, und es ist auch ganz wichtig, solche Sprachmodelle und auch insbesondere ChatGPT als, sage ich mal, intelligenten digitalen Assistenten zu verstehen. Und die Endkontrolle, egal bei welcher Eingabe und bei welchem Prompt, obliegt natürlich immer den einzelnen User. Also das einfach eins zu eins zu übernehmen, ist keine gute Idee, weil da kann mitunter dann schon die eine oder andere Sache drin entstehen, die nicht auf den Tatsachen beruht, definitiv.
Zum Schluss noch, wer kann denn Ihrer Meinung nach mehr von so einem Chatbot am Arbeitsplatz profitieren? Die Beschäftigten oder die Unternehmen?
Sowohl als auch. Die Beschäftigten können sich, wenn sie ChatGPT-4er-Version verwenden, also mit der Möglichkeit des Internetzugangs und des neuen Code-Interpreters, viel Zeit sparen und wesentlich mehr Aufgaben in kürzerer Zeit, zum Teil mit besseren Ergebnissen, leisten. Unternehmen auf der anderen Seite haben natürlich den Vorteil, wenn ihre Mitarbeitenden schneller sind, haben sie mehr Möglichkeiten, wieder andere Aufgaben zu verteilen und insgesamt die Produktivität zu erhöhen. Also ich sehe es als eine Win-Win-Situation. Und wenn man den Arbeitsmarkt ansieht, dann wird es in Zukunft aus meiner Sicht so sein, dass vielleicht jetzt in irgendeiner Stellenbewerbung drinnen steht, Kenntnisse MS Office. In Zukunft, glaube ich, wird drinnen stehen, Kenntnisse im Prompt Design und KI-Anwendungen. Also ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange gehen, dass sich da der Wechsel vollzieht.
Sagt Roman Fessler, Berater für KI-Unternehmen. Herr Fessler, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Weniger Chatbot, mehr echten Körpereinsatz, den zeigt aktuell Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Auf der Fotoplattform Instagram, die zu seinem Konzern Meta gehört, posiert er oben ohne zwischen zwei Kampfsportlern. Viele sehen in dem Bild die nächste Stichelei gegen Dauerrivale und Twitter-Chef Elon Musk. Ziemlich kindisch findet das meine Kollegin Sabine Geipel und schreibt deswegen unseren satirischen Brief der Woche.
Lieber Mark Zuckerberg, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Dabei scheinen Sie selbst ja gerade mega zufrieden zu sein. Breit grinsend, mit nacktem Oberkörper präsentieren Sie sich auf Instagram in einem Boxring, flankiert von zwei beeindruckend durchtrainierten, teiltätowierten Herren, beide Kampfsportprofis, so ist jedenfalls zu lesen. Lieber Mark Zuckerberg, das finde ich höchst erstaunlich. Einmal, weil nicht nur ich bei Ihnen oben ohne doch eher so nerdmäßig mit Hühnerbrust und Hängeschultern gerechnet hätte, statt mit Muskelmasse. Erstaunlich auch, weil auf Ihren eigenen Plattformen doch eigentlich striktes Nippelverbot herrscht. Aber egal, hier geht es ja schließlich um was. Nämlich darum, als einer der reichsten Männer der Welt, dem reichsten Mann der Welt, zu zeigen, dass man es auch im Käfigkampf locker mit ihm aufnehmen kann. Zu diesem hatte sie Elon Musk ja herausgefordert, weil sie mit ihrer neuen Plattform Threads, seinem Online-Dienst Twitter, ernsthafte Konkurrenz machen. Genau genommen hatte sie zum Schwanzvergleich aufgefordert. Okay, keine Sorge, unter die Gürtellinie soll es beim Duell wohl nicht gehen und Sie können vermutlich froh sein, dass er als Schauplatz dafür eine Arena in Las Vegas vorgeschlagen hat und nicht etwa den Mars. Lieber Mark Zuckerberg, pubertäres Gepose hin oder her, ich finde die Idee mit dem Fight ja toll. Endlich mal etwas Handfestes, Schweiß, Blut, vielleicht sogar Tränen. Statt dieser komischen virtuellen Realität, in der alle diese beknackten Brillen tragen oder als Avatar in digital herumlaufen. Ich freue mich jedenfalls schon auf den Showdown Zuck gegen Elon. Im Gegensatz zu Mama Musk. Die kann es nicht ertragen, dass sich ihr Bub prügeln will. Kämpft nur mit Worten, fleht sie besorgt auf Twitter und schlägt vor, die lustigste Person solle gewinnen. Dazu kann ich nur sagen, das wird schwer. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Unsere erste Frage kommt von Katharina aus Gernsbach. Sie hat kürzlich eine neue Stelle in ihrem Betrieb angefangen, wird jetzt aber schon von Vorgesetzten gedrängt, schreibt sie, sich auf eine offene Stelle eine Hierarchieebene weiter oben zu bewerben. Sie schreibt, ich finde das noch zu früh, weil ich ja erstmal Erfahrung auf meiner jetzigen Hierarchieebene sammeln will. Wie mache ich das meiner Hauptabteilungsleiterin klar, ohne meine weiteren Karrierechancen zu torpedieren? Unser Karrierecoach Martin Werle empfiehlt, ehrlich sein.
Ich finde diese Haltung, Katharina, ungeheuer sympathisch. Dass Sie sagen, ich springe jetzt nicht in die nächste Hierarchieebene, nur weil sich die Möglichkeit bietet, als wäre der Aufstieg ein Selbstzweck, sondern dass Sie sagen, ich möchte mich erstmal auf der Stufe, auf der ich gerade angekommen bin, bewähren. Und genau so sollten Sie das auch an Ihre Führungskraft kommunizieren. Sagen Sie, dass Sie sich geehrt fühlen, dass man Ihnen diese Position nahelegt, aber sagen Sie zugleich auch, dass Sie diesen Schritt grundsätzlich gerne machen werden, aber zunächst wollen Sie sich in der aktuellen Position bewähren, wollen da Erfahrung sammeln und dann gestärkt daraus diesen Sprung vielleicht eines Tages machen. Und ich glaube, damit kann auch Ihre Führungskraft gut umgehen.
Die nächste Frage kommt von Rudina aus Stuttgart, die ebenfalls erst seit kurzem als Qualitätsmanagerin in einem kleinen Pflegeheim arbeitet. Leider gibt's jede Menge Punkte, mit denen sie unzufrieden ist, darunter, dass die Angehörigen sich zum Beispiel über Mängel bei der Hygiene beschweren und dass die Heimleitung nicht für ihre Position qualifiziert sei. Sie schreibt, ich kann mein Wissen und Können nicht einbringen und das macht mich wirklich traurig. Die Situation belastet mich so sehr, dass ich bereits vor der Arbeit erbrechen musste. Was soll ich tun? Den Arbeitgeber wechseln oder noch abwarten und durchhalten?
Also nach allem, was ich da höre, Rudina, sind Sie komplett mit Ihrem Arbeitgeber unzufrieden. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, denn ich entnehme dem, was Sie da sagen, dass Sie Ihren Beruf mit Herz machen und dass für die Menschen bei dem jetzigen Träger einfach nur schlecht gesorgt wird. Und in dieser Situation können Sie erstens protestieren und genau sagen, was Sie fordern. Und wenn Sie das getan haben und es passiert nichts, dann bleibt Ihnen eigentlich nur der Weg, dass Sie diesen Arbeitgeber verlassen. Denn wenn Sie dauerhaft in einem Wertekonflikt arbeiten, wenn Sie gegen Ihre Moral arbeiten, dann gehen Sie kaputt an der Situation. Dann ist mein Rat, suchen Sie sich einen Arbeitgeber, der zu Ihren Werten passt, der dankbar ist für Ihre Anregungen und der wirklich sich menschenfreundlich verhält.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Viele Buchläden erleben aktuell eine kuriose Situation. Einerseits kaufen immer weniger Menschen Bücher, andererseits geben ausgerechnet junge Menschen zwischen 16 und 19 Jahren immer mehr für Bücher aus. Ein Grund, der TikTok-Trend BookTok. Unter dem lesebegeisterte Buchempfehlungen teilen, von Neuerscheinungen bis hin zu Klassikern. Und davon profitieren eben auch Buchhandlungen, die entsprechend ihr Angebot anpassen. Wie genau? Das hat Tjada Huchtkötter in Mainz nachgefragt.
Man ist noch nicht mal ganz durch die Tür der Buchhandlung getreten und schon springt es einem ins Auge. Ein großes Regal in der hinteren Ecke des Ladens. Da stehen sie also, all die Bücher, die unter dem Hashtag BookTok auf TikTok derzeit als Bestseller gehypt werden. Inhaberin Silke Müller hat die Liste der trendigen Bücher in diesem Regal sogar noch erweitert.
Wir haben vor allen Dingen auch geguckt, was haben wir hier im Sortiment und was sind unsere Lieblingsbücher. Bücher, die wir zum Beispiel vor ein paar Jahren empfohlen haben, wie jetzt Platz 1 auf der BookTok-Bestsellerliste war die Mitternachtsbibliothek. Und die stehen jetzt auch in dieser Abteilung und werden jetzt aus dieser neuen Abteilung heraus völlig von anderen Leuten gesehen und gekauft. Und das ist total schön.
Dass gerade die jüngeren Menschen vor diesem großen Eichenregal in der Buchhandlung stehen und sich ihre neuen Lieblingsgeschichten raussuchen, verdankt die Buchhandlung nicht zuletzt ihrem neuen TikTok-Kanal. Hier steht Auszubildende Josephine Wunderberg jeden Tag selbst vor der Kamera und postet neue Buchempfehlungen unter dem Hashtag BookTok, also Book für Buch und Tok von TikTok.
Also, das Buch hat erst Kaya gelesen, dann ich, weil Kaya so von mir schwärmt hat.
Dass so eine ganz neue Zielgruppe von Lesenden erreicht wird, freut Josephine Wunderberg sehr.
Also es ist irgendwie wieder cooler geworden zu lesen. So. Früher war man manchmal so ein bisschen damit alleine, wenn man gesagt hat, okay, Lesen ist mein Hobby so und so ein bisschen langweilig und so. Jetzt ist es dann aber total präsent, dann halt auf Social Media.
Mit dem TikTok-Kanal bewerben sie auch ihren neuen Buchclub zu den New Adult Büchern. Den Club hatte Josephine Wunderberg zeitgleich mit dem TikTok-Kanal vor ein paar Monaten gegründet. Hier treffen sich jetzt regelmäßig junge Erwachsene, um gemeinsam zu lesen oder um über Neuerscheinungen zu sprechen. Lesen scheint wieder in zu sein. Das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen der Buchhandlung wieder. Gerade junge und englische Literatur wird durch diesen Trend vermehrt gekauft. Das stellt die Inhaberin der Mainzer Buchhandlung Erlesenes und Büchergilde fest.
Es gibt ganz deutlich eine Wahrnehmung und dieses BookTok, dieser Riesenhype, der jetzt passiert, ist im Grunde die Spitze jetzt von all dem. Und diese jungen Leute, die lesen und die gucken halt TikTok und Instagram und dort finden sie Buchempfehlungen. Und das ist vielleicht ein Hype, der nicht für immer bleibt, aber es werden auf jeden Fall viele von denen, glaube ich, beim Buch bleiben, auf Dauer auch.
Ja, Bücher lesen statt auf dem Smartphone scrollen. Vom TikTok-Trend BookTok profitieren auch Buchhandlungen. Und wer jetzt selbst Lust bekommen hat zu lesen, super Timing. Denn das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Eins gehört. SWR1.